Danke, Herr Jesus. Danke, dass wir hier sein dürfen und der Grund, warum wir hier sind, bist du. Von dir wollen wir hören. Wegen dir sind wir gekommen, weil wir erkannt haben, du bist der lebendige Gott. Danke, Herr. Und ich bitte jetzt auch ganz direkt für mich, Herr, Heiliger Geist, führe und leite mich. Lass mich auch nur das weitergeben, was in deinem Sinne ist. Und ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich. Amen. Amen. So. Ganz kurz zu meiner Person, wer mich nicht kennt. Ich bin der Leiter, der Pastor von der Dornbusch-Gemeinde in Grünstadt. Das ist gar nicht so weit weg. Das ist hinten beim Globus. Oder ich sage es jetzt nur wegen dem, weil am Mittwoch ja bei uns das Gebet ist, falls jemand kommen möchte. Das ist, wenn er es nicht findet, da wo das der Admiral ist, ich glaube so ein Spielcasino, aber hinten dran, also das Gebäude hinten dran, da ist unser Aufgang. Also da ist die Dornbusch-Gemeinde. Gut. Das Thema der Allianz-Gebetswoche ist eigentlich: Gott ist treu. Gott ist treu. Und für heute ist uns eigentlich vorgegeben, also Fundament des Glaubens. Und da möchte ich drüber sprechen, und zwar vom Fundament. Ich sehe, das Evangelium hat zwei untrennbare Seiten. Aber vom Fundament, unser Fundament, ganz klar, das ist Gott, der Vater, das ist Jesus, das ist der Heilige Geist. Und auch Jesus, der ja vom Himmel herabgekommen ist, der auf der Erde war und der uns, ich möchte es mal so ausdrücken, der uns den Vater ins Herz gemalt hat, als er hier war. Der uns den Weg frei gemacht hat, zum Vater zu kommen. Allerdings, und jetzt schon die erste Frage, reicht es aus, wenn wir das wissen? Reicht es aus, Jesus war da, Jesus war am Kreuz, er hat den Weg frei gemacht, jetzt ist alles gut, reicht es aus? Was ist, wenn keine Taten folgen? Was nützt es dir dann? Ich würde sagen, wenig oder gar nichts. Entschuldigt, wenn ich predige, ich spreche euch mit du an und ist für mich einfach, ja, einfacher. Der Weg zum Kreuz. Ohne Kreuz ist keine Erlösung. Und Jesus sagt ja auch selbst, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Nur, wie kommen wir jetzt zum Vater? Reicht es aus, was ich oft so in Gottesdiensten vielleicht erlebt habe oder so? Oh ja, so in der Pastor predigt da vorne in der Sentimentalität, die man hat. Hebt man die Hand, jawohl, ich will Jesus auch in mein Leben aufnehmen. Vielleicht anschließend noch ein Übergabegebet. Jetzt bin ich dabei, angekommen. Ist das so? Ist das so? Ich meine nicht. Und daher, das Evangelium hat zwei untrennbare Seiten. Eine Seite ist die Seite von Gott, die Gott tut. Und die zweite Seite ist eigentlich das, was wir tun sollen. Und wenn eine Seite fehlt, dann klappt es nicht. Stellt euch da vielleicht so eine Muschel vor, die da so zusammengeklappt ist. Wenn die aufklappt, wenn man eine Seite wegtut, ist die Muschel tot. Und genau da fängt dann schon unsere ersten Probleme an. Wir Menschen, wir gehen oft so einen Weg, so nach unserer Vorstellung. So müsste es doch sein, so müsste es doch klappen. Und dann fragen wir uns, warum haben wir denn solche Probleme im Leben? Ich habe doch Jesus angenommen. Warum brennen denn die Christen aus? Wie kann das sein? Wir haben doch Jesus angenommen. Wie kannst du da ausbrennen? Warum fällt mir vieles so schwer, obwohl ich doch jetzt glaube? Und bei vielen ist es auch so, die sind, das habe ich festgestellt, jahrzehntelang im Glauben. Aber es bewegt sich nichts. Sie kommen einfach nicht weiter. Für manche sieht es so aus, Gott hilft mir gar nicht. Ich gehe doch sonntags in die Gemeinde, ich komme doch hierher. Aber es tut sich nichts in meinem Leben. Ich bringe mich doch ein hier in der Gemeinde. Aber es tut sich immer noch nichts in meinem Leben. Wo ist denn Gott? Wo ist er denn, wenn ich Hilfe brauche? Wo ist er denn, wenn ich alleine bin, wenn es mir schlecht geht? Wenn ich ihn anrufe und ich höre ihn nicht. Zwei Seiten vom Evangelium, was meine ich da damit? Es gibt Dinge, so wie ich gesagt habe, die Gott vorbehalten sind und die uns vorbehalten sind. Und wir sollten das nicht mischen. Aber oft ist es so, dass wir Dinge tun, die eigentlich Gott sagt, er tut's. Und wir mischen uns ein. Ich möchte das Ganze ein bisschen aufzeigen in einem Schaubild. Und zuerst mal, es ist Gottes absoluter Wille, dass er mit seinen Geschöpfen zusammen sein möchte. Es ist Gottes Wille, dass der Mensch freiwillig, und da kommt es auch drauf an, freiwillig, nicht gezwungen, mit ihm, zu ihm kommt. Es ist nicht so, ich komme zu Jesus und jetzt arbeite ich in der Gemeinde mit. Natürlich, für jeden Pastor ist das das Beste. Ja, da kommt einer, entscheidet sich und jetzt geht er voll mit rein. So, es macht einen Ruck, wupp, er hat sich entschieden, jetzt ist er voll Christ. Kann ich nicht bestätigen. Ist nicht gut. Gott hat selbst in der Person von Jesus für uns eine Lösung geschafft. Das wissen wir alle. Das, was jetzt kommt, ist vielleicht ein kleines bisschen Wiederholung, aber es ist oft auch gut, wenn eine Wiederholung da ist. Einfach, dass es besser sitzt. Gott hat eine Lösung gefunden für die Juden, aber auch für die Nicht-Juden, also für beide. Nicht irgendwo getrennt, die und die. Nein, er hat eine Lösung für die Menschen gefunden. Und jetzt, ich nenne es mal das Fundament. Von der Lösung möchte ich berichten. Das Erste, was wir wissen, Jesus war beim Vater. Jesus war beim Vater und er ist ausgegangen vom Vater. Das lesen wir in Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge, alle, sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Gott hat also den Himmel und die Erde gemacht und Gott hat uns eine Heimstätte gegeben. Gott hat alles vorbereitet und Gott wollte Gemeinschaft. Gemeinschaft mit seinen Kindern. Er wollte mit seiner Schöpfung zusammen sein. Und er möchte auch, dass es uns, dass es dir gut geht. Aber dann kam der Sündenfall, auf den will ich gar nicht heute eingehen, sondern nur eines: Gott möchte den Menschen zurückgewinnen. Er möchte Gemeinschaft haben mit ihnen, also mit den Menschen, mit dir, ganz persönlich. Aber da ist ein Problem. Und das Problem ist dein eigener Wille oder mein Wille. Denn du entscheidest, ob du das auch willst. Gott zwingt dir nichts auf, du musst und so weiter, sondern das ist dein eigener Wille. Will ich das überhaupt? Jesus, er kam auf die Erde, okay, das war an Weihnachten, haben wir da irgendwo gefeiert. Gott, der Vater, hat es schon, bevor überhaupt alles gemacht wurde, hat er das ja schon in seinem Sinn gehabt, dass ein Teil von der Gottheit, nämlich Jesus, wir haben nur einen Gott, wir haben keine drei Götter. Wir haben Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und ein Teil kommt auf die Erde. Johannes 1,14. Und das Wort ward Fleisch. Und das Wort wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus zeigte uns, wie der Vater wirklich ist. Da waren Gedankengänge bei den Juden, wahrscheinlich auch bei uns, dass wir haben, boah, was für ein rachsüchtiger Gott haben wir denn überhaupt? Wie sieht es denn bei uns auf der Erde aus? Wie kann denn Gott das nur machen? Aber liebe Geschwister, das ist nicht Gott, das machen wir selbst. Da gibt es noch eine dunkle Macht, die die Menschen treibt. Jesus, er starb am Kreuz, das war am Karfreitag. Jesus wurde unschuldig verurteilt, ans Kreuz genagelt, er starb unter ganz großen Schmerzen. Jesus nahm ja die Person eines Menschen an und er hat als Mensch hier auf der Erde gelebt. Er hat gewirkt als Mensch, er hat nicht als Gott gewirkt, sondern als Mensch. Und auch nur ein Mensch konnte die Tat am Kreuz uns geben. Nur ein Mensch. Ein Mensch, er war Jude. Und auch das ist wichtig zu verstehen, weil viele das oft falsch irgendwie interpretieren. Nur den Juden war es erlaubt, den Priesterdienst, das heißt Opfer zu bringen. Nur den Juden, das waren nicht irgendwie andere Nationen, nur den Juden war es erlaubt. Sie wussten natürlich nicht, was sie mit Jesus machen. Aber er war ein Jude. Das müssen wir einfach mal so aufnehmen. Jesus nahm die Schuld der Menschen auf sich. Und er ist wieder zurück zu Gott, aber erstmal da übergab er ihnen Jesus. Also das war der Pontius Pilatus, damit er gekreuzigt wurde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Wer ist sie? Das waren die Juden. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Wenn ich sage, das waren die Juden, das ist nicht abfällig, sondern nur ihnen war dieser Dienst vorbehalten. Das konnte kein anderer machen. Und das war von Gott so vorgesehen. Aber Jesus, er ist auferstanden von den Toten. Mit dem Tod war nicht alles vorbei. Nochmal ein längerer Bibeltext in Johannes 20, 11 bis 16. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und siehe, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Sage mir doch, wo du ihn hingelegt hast. Denn ich will ihn holen. So spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Sie hat ihren Meister gesehen. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Jesus ging wieder zurück zum Vater. Und das können wir auch im Wort lesen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Markus 16, 19. Nachdem der Herr Jesus mit ihm geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Jesus wurde von vielen gesehen und Jesus hat gesagt: Ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht verwaist irgendwo zurück, sondern ich sende einen anderen. Ich sende den Heiligen Geist, das ist der Geist Gottes, der permanent bei euch ist, der mit euch ist. Und auch das sollten wir vielleicht mal so überlegen. Als Jesus auferstanden ist, konnte er nur an einem Ort gleichzeitig sein, nicht an verschiedenen. Aber der Heilige Geist, der jetzt auf der Erde ist, kann an verschiedenen Orten sein, in dir, in mir, auch überall anders. Das konnte damals Jesus nicht, noch nicht mal mit seinem auferstandenen Leib. Und wenn wir sagen, Jesus ist mitten unter uns, ja, das ist er, durch den Heiligen Geist, der hier auf der Erde ist, denn Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Das ist einfach, was man vielleicht uns ein bisschen noch mit überlegen können. Jesus, er gab den Heiligen Geist, das war an Pfingsten, könnt ihr nachlesen, der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen von einem Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist, fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Menschen müssen nicht alleine hier sein. Ihr müsst euer Leben nicht alleine so jetzt tun, sondern ihr habt jemand an eurer Seite. Ihr habt jemand in euch, den ihr fragen könnt, zu dem ihr hinkommen könnt. Tut das. Das machen wir viel, viel zu wenig. noch was. Der Vater erzieht zum Sohn. Der Vater erzieht uns zu Jesus. Der Vater hat Jesus alles übergeben. Auch das können wir im Wort drin lesen. Ich möchte es noch mal ganz kurz zeigen. Jesus war beim Vater, kam zu der Erde. Jesus starb am Kreuz. Jesus ist auferstanden. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Jesus gab den Heiligen Geist. Der Vater zieht zum Sohn. Und wahrscheinlich könnt ihr das schlecht lesen. Wir entscheiden uns für ihn. Jesus hat alles getan und wir können nichts hinzufügen. Nichts. Nichts. Es war nämlich alles aus Gnade. Wir entscheiden uns für sein Erlösungswerk und wir gehen einen Bund mit ihm ein. Bund. Ist der Bund Hand ausstrecken, sagt Jesus, ich will dich? Ich sage euch meine Meinung, ihr dürft es gern anders sehen. Meine Meinung ist, ich muss einen Bund eingehen. Als ich zu meiner Frau gesagt habe, ich möchte dich heiraten, war ich dann verheiratet? War ich nicht. Ich war erst dann verheiratet, als ich den Bund mit ihr geschlossen habe. Vorher nicht. Vorher hat sie auch nicht zu meinen Erben gehört. Wir waren, ja, als Jugendliche zusammen. Ich kenne meine Frau schon vom Kindergarten. Wir waren da zusammen. Ihre Mutter war auch meine Lehrerin, als die hat mir der erste Vierer ins Zeugnis reingemacht. Und als Straf habe ich die Tochter geheiratet. Ja, aber nee, ich komme von einem kleinen Ort, wo jeder jeden kennt. Aber den Bund mit meiner Frau habe ich erst da gehabt, als wir diesen Bund geschlossen haben. Für mich, vor Gott, okay, Standesamt. Aber dann, ab dann waren wir verheiratet, Mann und Frau. Aber jetzt der Bund mit Gott, ich persönlich sehe den Bund in der Taufe. Ihr dürft es gern anders sehen. Aber in der Taufe, in den Tod Jesu, da habe ich meinen Bund. Ich lege alles ab und stehe neu auf. Das verdrehe ich, das predige ich auch. Unser Part, der jetzt kommt, und das ist jetzt die zweite Seite von der Muschel. Unser Part ist, wir suchen ihn. Also wir nehmen die Erlösung im Glauben an, wir gehen Gottes Wege. Wir suchen ihn. Lukas 9, 11, 9 und 10. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und ich bin mir absolut sicher, dass das stimmt. Warum? Weil ich es aus eigener Erfahrung bei mir, bei meiner Frau erlebt habe. Gott hat gesagt zu mir, such mich. Ich kam erst mit 35 zum Glauben. Ich wollte vorher gar nichts von dem wissen. Hat mich nicht interessiert. Ich habe ihn auch nie gebraucht. Für was? Ich war weder in Drogen noch in Alkohol oder Kriminalität oder sonst irgendwas drin. Ich hatte ein gutes Elternhaus. Ich hatte eine gute Frau. Ich hatte einen guten Job. Was brauche ich? Jesus, mir ging es doch gut. Ich war noch nicht einmal krank. Aber Gott hat mich gefunden. Und ich durfte ihn suchen und ich habe ihn dann entdeckt. Gott ist die Liebe. Was Gott macht, das macht er aus Liebe. Gott, er gestaltet niemand oder kreiert niemand der für die Hölle bestimmt ist und dann in die Hölle gehen muss, das kann ich vom Wort nicht herausfinden. Dass Gott Menschen schafft für die Hölle und Menschen für den Himmel, das kann ich nicht. Wenn Gott uns sagen lässt, der Sünde sollt, ist der Tod, steht im Wort drin. Römer 6, 23, so irgendwas. In der Gegend, wenn ihr mal da rumschaut, da könnte es vielleicht drinstehen. Wenn er sagt, der Sünde sollt ist der Tod, dann gilt das auch. Dann sagt er das nicht einfach, ja, so ein paar Worte. Das bedeutet, wer sündigt, kann nicht vor Gott bestehen. Gott ist heilig. Gott ist gnädig, aber die Heiligkeit und die Sündhaftigkeit oder die Sünde können nebeneinander nicht bestehen. Darum ist es auch nicht möglich, dass ein sündiger Mensch zu Gott kommen kann. Das geht nicht. Und das war ja das Problem, das die Menschen haben. Wie kann ich denn zu Gott kommen? Wie ist denn das möglich? Die Menschen sündigen ausnahmslos. Du genauso wie ich auch. Da ist keiner von uns, keiner, der sagen kann, ich bin ohne Sünde. Deshalb wären eigentlich wir alle des Todes. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ey, aber das passt mir gar nicht, was du sagst. Steht im Wort. Aber wenn wir anerkennen, was Jesus getan hat, dass er unsere Sünde weggenommen hat, dann sind wir sündlos vor Gott. Das wird nicht nochmal irgendwie zu uns, oh, du hast da und da und da und da. Vielleicht als kleines Beispiel, mein Bruder ist schon längere Zeit, er ist gestorben, er war krank und hatte aber kurz bevor er gestorben ist er ein bisschen zu schnell mit dem Auto gefahren, durch die Stadt mit 110, leider fotografiert worden, hat einen Strafzettel bekommen, der wäre recht hoch ausgefallen. Aber mein Bruder ist da gestorben, also nicht am Unfall, sondern der war krebskrank. Ich bin mit dem Strafzettel zur Polizei, ich bin mit der Sterbeurkunde zur Polizei, habe das hin. Und die haben gesagt, okay, mit dem Tod ist alles vorbei. Keine Ansprüche. Und so ist es auch mit dem Tod. Wenn wir, nochmal, ich sage meine Meinung, ihr dürft es anders haben, wenn wir in den Tod Jesu getauft werden, sind unsere Sünden getilgt. Und wir stehen neu auf. Wir können immer noch sündigen. Ja, das stimmt. Aber wir sind der Sünde gestorben. Und auch das Wort sagt uns immer wieder, hey, wenn du zu mir kommst, deine Sünden bekennst, dann bin ich treu und gerecht und vergib sie. Wenn wir einmal vor Gott stehen, am Endgericht, und Gott schaut dir in die Augen, wen sieht er dann? Seinen Sohn. Und da sagt er, komm, wenn wir anerkennen, was Jesus getan hat, aber ich kann nichts dazu tun, gar nichts. Es ist nicht mein Verdienst. Und genau das ist oft schwer zu verstehen für die Menschen. Es ist schwer zu begreifen. War das für mich? Ich glaube, gell? Warum? Es ist schwer zu begreifen, weil wir meinen, wir müssen es uns verdienen. Also wir suchen ihn, aber wir meinen, jetzt müssen wir dienen. Das ist jetzt unseres. Ich muss doch was tun. Es ist wie so ein Gen, das in einem drin ist. Also zumindest bei mir war das so. Ich muss doch was tun. Ich kann doch nicht einfach nur nichts tun. Ich habe doch Kraft, ich fühle mich gut. Ich möchte doch meine Kraft einsetzen für Gott. Das wird er doch dann honorieren, wenn ich meine Kraft einsetze. Also zumindest, dass ich vielleicht ein paar Stuhlreihen dann später weiter vorne sitzen darf. Oder ich gebe doch mein Geld hin, vielleicht kann ich dann noch ein paar Stuhlreihen weiter sitzen später. Ich habe es ein bisschen so flapsig gesagt, aber so sind oft unsere Gedanken. Und liebe Leute, ich kenne diese Gedanken. Ich kenne die ganz gut, denn ich war genauso. Als ich mich bekehrt habe mit 35, als ich zur Gemeinde ging, ich habe mich eingesetzt über alle Maßen. Aber ich kann von vornherein sagen, das war nicht Gottes Absicht. Okay, ich wurde Ältester, ich wurde stellvertretender Gemeindeleiter. Wir haben damals, das war in Mannheim, war eine größere Gemeinde von 200 Menschen, wir haben ein Gebäude gekauft, ein großes von Autohaus, und haben das in Eigenbau umgebaut als Gemeindezentrum. Ich war verantwortlich für die Technik, für die Elektrik. Okay, ich habe mal Elektriker gelernt, habe dann noch zwei andere Berufe gemacht. Ich war übrigens ein sehr Spätzünder. Also wirklich, ich bin mit der 9. Klasse Hauptschule entlassen, bin in den Beruf, habe erst einmal Berufe gemacht und dann erst über den zweiten Bildungsweg weitergemacht. Ich war dann Techniker für Informationselektronik, ich war Netzwerkanalytiker, ich bin viel rumgeflogen in Afrika, in Europa, in Amerika. Von unserem Betrieb aus war dafür vieles zuständig. Aber jetzt vom Gemeindehaus. Ich war zuständig für die Technik und für das alles. Das heißt, gesamte Elektrik, Elektronik. Ich bin teilweise morgens um 5 Uhr aufgestanden, bin auf dem Bau, habe dann angezeichnet, wo die anderen mir die Leitungen verlegen, dass ich sie dann anschließen kann, wo was da zu machen ist. Bin dann zur Arbeit, habe dort 8 Stunden gearbeitet, bin dann teilweise wieder zurück auf den Bau, ist das so in Ordnung, und dann nach Hause. Wisst ihr, meine Frau war zu Hause. Wir hatten ein kleines Baby. Ich bin heim und war kaputt. Meine Frau hat sehnsüchtig gewartet und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte immer, ich mache es doch für Gott. Ich bin doch da, Gott, für dich. Ich mache doch alles für dich. Wenn ich im Ausland war, in Südafrika oder so, es waren als 3 Wochen, oder Amerika oder in Europa, da war es zum Glück nur eine Woche. Gott, ich mache doch das alles für dich. Aber Gott wollte das gar nicht so. Ich habe es nicht geschnallt. Wisst ihr, unsere Ehe war vielleicht auf der Kippe gestanden. Warum? Weil ich gemeint habe, ich muss. Aber Gott wollte das nicht von mir. Das war, bis ich das erst mal geschnallt habe. Das hat sehr lange gedauert. Ich habe die Familie vernachlässigt. Ich war nicht im Willen Gottes. Gott ist nicht an deiner Leistung interessiert. Gott ist an deinem Herzen interessiert. Theoretisch habe ich es gewusst, klar, wissen wir alle, steht ja im Wort. Aber praktisch, ich habe das sogar in den Predigten vertreten, Gott ist an deinem Herz interessiert. Aber da oben war es nicht drin. Natürlich ist er an meinem Herz interessiert, aber ich muss doch was tun. Wie suche ich denn Gott? Das hat lange gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe. Und auch heute komme ich oftmals in Situationen, wo ich mit mir kämpfen muss, nicht wieder in das alte Muster zu verfallen, sondern auch mal sagen, nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe eine Familie, ich habe Sohn, Frau, zu Hause, die brauchen mich. Ich kann nicht jedes Mal irgendwo fort. Gott hat einen anderen Auftrag und er spricht. Gott suchen, wie geht denn das? Ich kann es für mich sagen, ich habe es im Gebet oder Gott suchen. Das kann auch im Spaziergang sein, irgendwo, wenn man da zwischen den Wingern drum läuft. Einfach mit Gott spricht. Das kann sogar beim Bügeln sein oder beim Wäschewaschen oder auf dem Sofa. Gott suchen. Er ist an dir interessiert, an deinem Herz. Er ist nicht an deiner Arbeit interessiert. Zeit mit ihm verbringen. Nicht nur sagen, wir wollen, sondern auch tun. Das bedeutet auch, im Wort zu studieren, im Wort zu lesen, sich damit zu befassen. Ich habe nach meinem Arbeitsleben angefangen, ganz neu zu studieren. Gut, amerikanische Universität, Theologie, aber ich kann es zu Hause machen. Das bringt mich, also ich muss das nicht tun. Mir bringt es nicht irgendwie ein höherer Grad oder sowas, aber ich beschäftige mich mit Gott, ich brauche irgendwas, wo ich einfach ein Ziel habe, so bin ich gestrickt. Und da ist einfach das Ziel, ja, das will ich tun, ich will mehr von ihm kennenlernen. Gott suchen, Zeit mit ihm verbringen, zu studieren und sein Wort zu lesen. Ich weiß noch am Anfang, wo ich als gefragt habe, ja, wie mache ich das mit Zeit mit Gott zu verbringen. Der eine sagt, du musst morgens nur aufstehen und deine stille Zeit haben. Ja wunderbar, als Morgenmuffel, da kriegst du nichts hin. Da bist du froh, dass du erst einmal deine Tasse Kaffee irgendwo kriegst. Und da brauchst du eine Stunde, bis du in Gang kommst. Wenn du dich da vorher hinsetzt und die Bibel liest, da geht alles an dir vorbei. Gut, der andere sagt, ja dann mach's doch abends. Ja gut, aber abends, wenn du den Tag über gearbeitet hast, wenn du da warst, du bist kaputt, du legst dich erst einmal hin. Also wenn einer sagt, mach so oder mach so, ihr müsst euer eigenes herausfinden, wie es für euch am besten ist. Es gibt kein Rezept, mach das so oder mach das so. Suche Gott im Wort, in der Bibel, lese selbst. Sinne darüber nach. Das ist keine Zeitverschwendung. Und wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn erkennen. Du wirst ihn erkennen. Aber du wirst ihn von einer ganz anderen Seite erkennen, wie du vielleicht das dir vorstellst. So müsste Gott sein. Du wirst einen lieben, einen gütigen Gott kennenlernen. Einen Gott, den Jesus verkündet hat. Einen Gott, der ganz anders reagiert, als wir reagieren würden. Ein Gott, der ganz anders ist. Ich war in Uganda, da war unser Sohn so 10 Jahre. Wir wollten ihm einfach mal zeigen, dass es was anderes gibt wie, was weiß ich, Kaufland, Globus oder Lidl, Aldi, wo du reingehst und irgendwas kaufst. Wir waren im Norden von Uganda, in den Bergdörfern, dort ist Krieg. Ich wollte ihm einfach was anderes kennenlernen. Also ich war nicht alleine, sondern wir haben von unserem Verband ein Krankenhaus in Lira in Uganda. Und mit dem Missionar sind wir dann zu den Bergdörfern, den X, haben denen das Evangelium gebracht. Bergdörfer, die kämpfen gegeneinander. Kämpfen in so einem Fall. Sie klauen, stehlen. Kühe aber auch junge Mädchen, um sie für ihren Stamm da weiterzugeben. Wir waren dort, hatten eine Evangelisation, die, also so ein Bergdorf ist nicht groß, hat vielleicht so 10, 12 Hütten irgendwo, ist eher so ein Familienclan. Aber dieser Familienclan, der Jesus angenommen hat, und es gab einige und es gibt immer mehr, die haben nicht mehr angegriffen. Sie haben sich verteidigt, ja, aber sie haben andere nicht mehr angegriffen, sondern sie haben Gott, ihren Erlöser, kennengelernt. Wir waren dort oben und darum kann ich es auch sagen, also mit eigenen Augen, da war ein Mann, 36 Jahre, lahm von Mutterleib an, lahm, der nur auf den Knien rumgerutscht ist. Wir haben für ihn gebetet und er stand auf. Er ist gelaufen. Wenn du so etwas erlebst, wenn du Gott direkt erlebst, also nicht nur vom Hören sagen, ja, ich kenne meine Oma und die hat vom irgendwo weg am kranken Fußzeh und dann ist es besser geworden. Nein, wenn du sowas erlebst, ist für dich das Evangelium was anderes. Ich war dabei, wo, das war in meinem dritten Gottesdienst, den ich hielt. Ich habe dann in Göllheim neue Gemeinde gegründet gehabt. Da ist jemand tot zusammengebrochen. Wir haben gebetet für ihn. Ich weiß nicht, wie lange, dass er da gelegen ist. Keine Ahnung, für mich war das, ich weiß gar nicht mehr viel. Aber ich hatte zum Glück Notfallsanitäter dabei, die da mit tätig waren. Es hat einen Ruck gelassen und er ist wieder aufgestanden. Er ist ins Krankenhaus gekommen, die haben nichts festgestellt. Am Herz gibt es eigentlich gar nicht. Gar nichts festgestellt. Ich denke, lang war er nicht tot, vielleicht 8 oder 10 Minuten. Aber das müsstest du feststellen. Weißt du, wenn du sowas erlebst, ist Gott für dich nicht irgend so einer, wo da oben im Himmel ist, sondern wenn du Gott auf frischer Tat erlebst, dann weißt du, dein Erlöser lebt. Dein Erlöser ist für dich und dein Erlöser ist auch für dich. Wir erkennen Gott. Und das Nächste, wenn wir ihn erkannt haben, werden wir ihn lieben. Auch ich musste den Weg gehen, ihn suchen, ihn erkennen. Aber nicht, ich muss ihn lieben. Das kam auf einmal von mir heraus. Nicht, ich muss, jetzt bin ich Christ und jetzt muss ich auch noch das und jenes und ich muss auch noch meinen Nachbar lieben und den mag ich so und so nicht. Nein, da kommt was ganz anderes in deinem Herz heraus. Du willst, es kommt aus dir heraus, nicht du musst, du willst, das ist was ganz anderes. Wenn du ihn erkannt hast, nicht du musst ihn lieben, du willst. Du kannst gar nichts anderes. Du bist voller Liebe zu ihm. Eigentlich könntest du tanzen, jubeln, hüpfen, springen. Du wirst dich verändern, nicht du musst dich verändern. Es wird uns ja immer gesagt, hey, du bist Christ, du musst dich aber jetzt verändern. Ich meine, vorher warst du vielleicht ein Choleriker, jetzt bist du Christ, jetzt bist du ein geheiligter Choleriker. Nein, du willst dich ändern. Das kommt aus dir heraus. Nicht du musst dich ändern. Und du willst lieben. Wenn es in dir noch nicht so aussieht, könnte möglich sein, du hast ihn noch nicht richtig erkannt. Suche ihn. Suche ihn von ganzem Herzen und er wird sich finden lassen. Du bist errettet, das ist keine Frage. Um das geht's gar nicht. Die Errettung war am Kreuz, das ist alles schon vorbei. Du bist errettet. Selbst wenn du Gott noch gar nicht so arg liebst, noch gar nicht so richtig gekannt hast, du bist errettet. Du bist. Sag das auch immer wieder zu dir selber. Du bist nicht, du musst noch das tun, du musst noch das tun. Nein, du bist. Aber die anderen Schritte, die kommen. Vielleicht hast du ihn gesucht, aber noch gar nicht richtig gefunden. Kennt ihr das? Wen Satan nicht stoppen kann, den schiebt er. Also mich hat er gewaltig geschoben. Damals. Mich hat er so richtig vorwärts geschoben. So, dass ich fast in der Familie Probleme hätte gehabt haben könnte. Ich hatte es nicht, aber mich hat er gewaltig geschoben. Ich kenne das. Vielleicht bist du in deinen Gedanken noch drin, aber ich muss doch jetzt dienen. Vielleicht bist du immer noch darin gefangen. Soll ich dir was sagen? Das ist Religiosität. Es kann viele Gründe haben, Menschenfurcht oder auch Minderwertigkeit, Anerkennungssucht. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich predige. Und wenn du Gott von deinem Leben liebst, dann wirst du ihm dienen. Und zwar mit einer Freude, nicht ich muss, sondern dann kommst du und sagst, ich will mich Gott für dich einsetzen. Ich will. Es kommt aus dir heraus. Aber wir sind meistens an einem Punkt, wir müssen dienen. Und ich kann euch sagen, ich muss nicht hier vorne stehen. Gott hat nicht gesagt, weil du mir jetzt dienst, musst du da vorne stehen. Nein, es kommt aus mir heraus. Genauso bei unserer Gemeinde auch. Ich will ihm dienen, nicht ich muss ihm dienen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dann kommt noch dazu, dass Gott dich an Orte stellt als sein Botschafter. Als sein Botschafter, nämlich sein Evangelium, das jetzt auch dein Evangelium ist, an andere weiterzugeben. Nicht du musst, es kommt aus dir heraus. Es kommt aus dir heraus. So wie ich vorhin schon gesagt habe, ich hätte mir das nie erträumen lassen, so als Hauptschüler von irgendwo, von einem Dorf, dass ich mal vorne stehe und predige. Ich hätte gesagt, komm, schwätz mal gleich 5 Mark in die Tasche, geh. Das hat sich geändert. Warum? Ich durfte ihn erkennen, ich durfte ihn lieben. Und ich darf ihm dienen. Ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Wir dürfen zu ihm kommen. Und da genau wieder, das ist die eine Seite von der Muschel, das ist die andere Seite. Und wir sollten schauen, dass wir nicht von hier hoch gleich gehen. Dass wir die anderen Sachen überspringen. Sondern sucht ihn wirklich. Ihr seht es nochmal, das Blaue von Gott, das Rote von uns, aber mit Gott, also mit Jesus. Du musst nicht allein gehen, mit dem Heiligen Geist. Er geht mit dir, er ist mit dir, er ist bei dir, er hilft dir auf. Auch wenn du es nicht immer gleich merkst, auch wenn du es nicht immer gleich spürst, er ist da und er kennt dich bei deinem Namen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Aber eins ist erstmal notwendig, seine Erlösung annehmen, die er hier am Kreuz gemacht hat, für dich persönlich annehmen. Ohne dieses, wirklich annehmen, ohne dieses wirst du nicht weiterkommen. Du wirst es nicht schaffen. Den Bund mit ihm schließen, suchen, offen zu sein für sein Wirken. Warum? Weil du ihm deine Brote und deine Fische gegeben hast, mit denen er jetzt arbeiten kann. Ich komme damit zum Schluss. Vielleicht denkt einer, zu einfach, um wahr zu sein. Und ich kann euch eins sagen, es ist die absolute Wahrheit. Amen. Und danke Gott. Danke Herr Jesus, danke Heiliger Geist. Danke, dass du deine Hand ausstreckst, immer wieder zu uns. Und wenn wir fallen, dass du nicht sagst, hey, das hast du falsch gemacht oder das, und dass du uns auch keinen Tritt in den Hintern gibst, sondern deine Hand ausstreckst und sagst, komm, steh auf. Ich habe noch etwas für dich. Du hast noch was vor, was du zu erledigen hast. Nicht, dass Gott jetzt, Herr, dass du mir das vorwirfst, das war falsch und das. Nein, komm, steh auf, geh vorwärts. Danke, Herr, du bist ein liebender Gott und du machst das aus deiner Liebe, aus deiner Gnade. Und Herr, zu dir wollen wir kommen. In deiner Liebe, in deiner Gnade. Und so darf ich euch auch hier von vorne aus segnen. Mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Jeden einzelnen von euch, dass du spüren kannst, Gott ist bei dir, Gott ist mit dir, du bist nicht alleine. Und wenn du hier vom Gottesdienst nach Hause gehst, dass du spüren kannst, Gott ist bei mir. Und so segne dich der lebendige Gott, Jeshua HaMashiach. Amen. Amen.
Amen. Wir singen noch ein Abschlusslied und das heutige Lied, was wir zwar auf Englisch singen, passt ziemlich gut zu der Predigt. Dieter hat ja erwähnt, dass Jesus, der vollkommen und ein wahrer Gott und ein wahrer Mensch war, gemäß der Bibel, gemäß der Verheißung, aus dem Stamm David stammen musste. Und zu der Zeit war es ja auch so, bis zu der Zeit, dass der Messias kam, musste jede Schuld, jede Sünde im Prinzip durch ein perfektes Opferlamm oder ein Lamm musste perfekt sein, weil nur dann galt es als Sühne, als perfekt, und es musste geschlachtet werden und am Opferaltar für die Sünde dargebracht werden, und somit war dann Ritual für Ritual die Sünde überdeckt, aber nur dann, wenn das Lamm perfekt war. Und in Jesaja und auch in Hesekiel und in vielen, vielen Prophezeiungen lesen wir, dass auf die Erde ein Messias kommen wird, aus dem Hause David ein perfektes Leben führen wird. Also wenn er manchmal hört von Nichtgläubigen oder vielleicht die an der Stelle das irgendwie nicht wahrhaben wollen, ja,